Ich grüße auch zum dritten Advent. Advent richtet unsere Blicke auf den wiederkommenden Herrn. Und so heißt auch mein Thema heute Morgen: Kopf hoch. Kopf hoch. Der Erlöser naht. Der Erlöser kommt. Ein Vers dazu aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und nun bitte ich dich, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Kopf hoch, der Erlöser naht. Drei Leitgedanken dazu. Erstens, der Auftakt seines Kommens. Zweitens, der Tag seines Kommens. Und drittens, der Grund seines Kommens, der Auftakt. Wer ein bisschen mit Musik zu tun hat, weiß, wenn ein großes Orchester ist, irgendwo eine Veranstaltung, da stehen die Musiker alle vorne und dann kommt der Auftakt. Der Auftakt leitet das Musikstück, das kommende Musikstück ein, möchte die Hörer aufs Hören zubereiten, vorbereiten. Also eigentlich schlaft jetzt nicht weiter. Manchmal schläft man ja in so einem Konzertsaal. In der Kirche übrigens auch. Aber das soll bekanntlich der beste Schlaf sein, der Kirchenschlaf, sagt man. Der Auftakt möchte Spannung erzeugen. Die Leute sollen angespannt sein. Was kommt jetzt? Wann geht es so richtig los? Und so ähnlich kann man das auch bei diesem Auftakt sehen. Der Auftakt selber ist noch nicht das Kommen. Es ist noch nicht die Musik, sondern erst der Anfang. Ist noch nicht das Kommen, aber es möchte vorbereiten. So auch der Auftakt vor dem Kommen des Herrn in seinem Wort. Auch hier möchte hier nicht irgendjemand, sondern hier möchte Gott Spannung bei uns erzeugen. Lebst du noch in der Spannung? Im Blick auf den wiederkommenden Herrn. Und ist es wie so ein ausgeleierter Latschen inzwischen. Der Auftakt will uns also aufmerksam machen, deutlich machen, Leute, bald geht's los. Der Herr ist nahe. Bald geht's los. Aber habt noch ein klein wenig Geduld. Wartet noch ein kurzes Momentchen, gemessen an der Ewigkeit, sind ja auch die letzten 2000 Jahre ein Klacks. Auch hier im 21. Jahrhundert wartet noch ein klein wenig. Schlaft jetzt nicht ein, sondern seht auf, Kopf hoch, eure Erlösung naht, eure Häupter in die Höhe. Er kommt, und wie kommt er? Plötzlich, sagt die Bibel, wie ein Dieb in der Nacht. Darum seid alle Zeit bereit. Gar nicht so einfach. Wir kennen das Gleichnis zum Beispiel von den 10 Jungfrauen. Die schlafen alle. Die einen wie die anderen. Und nun sagt Jesus, oder sagt die Bibel, wenn dieses anfängt zu geschehen, dann, ja was dann? Dann ist mein Kommen nahe. Wenn dieses anfängt zu geschehen, vielleicht näher als ihr dann ahnt. Aber um was geht's eigentlich, wenn Jesus sagt, wenn dieses anfängt zu geschehen? Nun, er selber sagt es uns. Wer die Endzeitreden von Jesus kennt, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, auch ein Teil Lukas 17, wer diese Endzeitreden von Jesus kennt und liest und auch noch glaubt, der weiß, was alles anfängt, bevor er kommt. Kriege, Kriegsgeschrei, Aufruhr, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen. Ich packe jetzt alles zusammen, was der Herr Jesus sagt. Dann spricht er von Schrecknissen vom Himmel her, mysteriösen Zeichen, falschen Propheten, falschen Christusen. Er spricht von Verführung und Verfolgung. Von Verfolgung haben wir eben gehört. In unserer Zeit werden mehr Christen verfolgt als je zuvor in der Geschichte. Er spricht von teuren Zeiten. Das merkt man, wenn du an die Tankstelle fährst, gell? Und auch im Supermarkt. Da sagen wir, oh, das ist aber, da rette ich schon wieder einen halben Euro teurer. Das kann doch wohl nicht, doch, das wird noch nicht aufhören. Das kommt noch dicker, keine Sorge. Die teuren Zeiten, sonst wird sich ja Jesus irren. Und dann wird die Ungerechtigkeit zunehmen in dieser Welt und mit der Zunahme der Ungerechtigkeit wird auch die Liebe in den Menschen erkalten. Es geht ja eiskalt zu, nicht nur in der Politik, nicht nur am Arbeitsplatz, leider auch immer mehr in der Gemeinde Jesu. Verrat, Verleumdung, Hass und so weiter und so weiter. Was sagen die Leute dazu? Was sagen die Leute dazu, wenn man ihnen das so vor Augen stellt? Das wird dem Kommen des Herrn vorausgehen. Nun, viele sagen, es war schon immer so. Das ist doch nichts Neues unter der Sonne. Kriege gab's schon immer, Erdbeben gab's schon immer, Seuchen gab's schon immer. Warum sich also aufregen, warum sich beunruhigen? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, wirklich nicht. Allerdings muss man sehen, schon der Apostel Petrus schreibt ja in seinem zweiten Brief von diesen, er nennt sie dann diese Leute, die sagen, war schon immer so, er nennt sie Spötter. Er sagt, ich lese jetzt diesen Abschnitt, 2. Petrus 3, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen, jetzt Vorausblick auf unsere Zeit, Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Also wie gesagt, das ist auch nichts Neues. Nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. So die Spötter damals, so die Spötter heute. Ihr Christen immer mit eurer Wiederkunftsdrohung. Es ist doch alles, wie es schon immer war. Ist wirklich alles, wie es schon immer war? Ich denke, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, weiß, dass es nicht immer so war. Also ich nehme nur ein Beispiel aus den technischen Errungenschaften. Noch vor 10 Jahren wusste kaum jemand von KI. War das schon immer zu Noahs Zeiten? War das zu Abrahams Zeiten? War das zu Jesu Zeiten damals? Wusste man damals etwas von künstlicher Intelligenz? Aber auch die anderen Dinge, die ballen sich doch immer mehr. Nein, es ist nicht, wie es immer war. Sonst würde die Bibel auch lügen. Es wird sich zuspitzen auf allen Gebieten. Also die Aussage, nichts Neues unter der Sonne, die stimmt nicht. Wer, wie gesagt, mit offenen Augen durch die Welt geht, weiß, dass es nicht so ist. Und dann spricht Jesus ja sehr, sehr deutlich und die Bibel überhaupt von einer weltumfassenden Trübsal. Trübsal gab es schon immer. Aber sie wird sich zuspitzen, weltumfassend. Dann spricht Jesus davon, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond, Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen der Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht. Ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber heute sieht man sehr viel, auch Umfragen zeigen das, vor allem unter jungen Menschen. Die Angst, die Furcht nimmt zu. Was kommt auf uns zu? Was ist morgen? Was ist nächstes Jahr? Die Menschen haben Furcht, sagt Jesus, in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Noch einmal, gab's das schon immer? Mit Sicherheit nicht. Der Auftakt, von dem ich hier spreche, der Auftakt ist in der Tat erschütternd. So der richtige Paukenschlag. Ist ja bei Konzert so. Bumm. In dieser Zeit leben wir. Bumm. Der Aufschlag. Der Auftakt. Und wir sind gut beraten, wenn wir die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Und wir sind gut beraten, wenn wir die Bibel ernst nehmen und dem Auftrag oder dem Befehl, könnte man beinahe sagen, des Apostels Petrus folgen, achtet mehr auf das prophetische Wort. Dann das Zweite, der Tag seines Kommens. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel und auch nicht der Sohn, nicht, sondern allein der Vater. Und an anderer Stelle sagt Jesus, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Warum hören das so wenige so gern, so ungern, viele so ungern? Zu allen Zeiten, fast von Anfang der Christenheit an, gab es tolle Mathematiker. Also nicht nur Blaise Pascal, sondern auch andere. Ich bin da so dankbar, dass ich mit Mathematik nichts am Hut habe. Deshalb kam ich nie auf die Idee, auszurechnen, wann Jesus kommt. Aber es gab zu allen Zeiten Spezialisten. Die haben Kuli oder den Bleistift in die Hand genommen, die haben dann irgendwelche Codes in der Bibel entdeckt oder sonst irgendetwas und waren überzeugt, wir wissen jetzt ganz genau, wann der Herr Jesus kommt. Am so und so vielten, und die, übrigens vor wenigen Monaten wusste auch jemand ganz genau, wann die Entrückung ist, sie war trotzdem nicht. Ja, hat man genau einen Tag, war glaube ich im September, auf irgendeinem Septembertag war es, glaube ich, da kommt, da ist die Entrückung. War immer noch nicht der Fall. Jetzt kommt der Techniker, das ist gut, ja. Nee, ist gut. Es gab immer diese klugen Köpfe, oder sie meinten zumindest, sie seien kluge Köpfe, die die Wiederkunft des Herrn berechnet haben. Auf Tag und Stunde. Und da sagt Jesus genau das Gegenteil. Kann niemand berechnen. Es lässt sich nicht ausrechnen. Es bleibt Gottes Geheimnis, wann Jesus wiederkommt. Und Spekulationen haben sich immer als gefährlich erwiesen. Wer anfängt zu spekulieren, bewegt sich immer näher in die Ecke von Sektieren. Es gibt viele Sekten, die wissen es, wie gesagt, ganz genau. Dann werden die Menschen Fanatiker. Wenn du es nicht genauso siehst, was ich jetzt erkannt habe, dass Jesus an dem und dem Tag kommt, dann bist du, was, nicht bibeltreu, dann hast du keine Ahnung von allem. Und da gibt es wirklich auch in unseren Tagen und nicht nur in Sekten, also in Sekten, nicht in Sekten, in den Sekten gibt es nicht nur diese Leute, sondern auch außerhalb der Gemeinde Jesu, diese Endzeit-Besserwisser. Die wissen alles ganz genau. Wie sagt ja mal jemand, vielleicht habe ich es hier schon mal erwähnt, Christus weiß alles, manche Christen wissen mehr. Christus weiß alles, manche Christen wissen mehr. Diese Endzeit-Besserwisser, die gibt es leider. Und die verachten dann die anderen, die es nicht so genau erkannt haben. Aber hier ist Vorsicht geboten. Bleiben wir doch einfach, ganz einfach beim Wort Gottes. Bei dem, was geschrieben steht, nicht dahinter zurückbleiben und nicht darüber hinaus. Jesus kommt wieder. Wann? Ich weiß es nicht. Also mich darf nachher niemand fragen, wann kommt Jesus? Aber was bedeutet das nun für uns? Das Thema Wiederkunft ausblenden aus unserem Denken, aus unserer Frömmigkeit? Nein, das bedeutet es ganz sicher nicht. Das Gegenteil. Auch das Wort Rechnen kommt vor. Aber die Frage ist, rechnen wir noch mit der Wiederkunft? Nicht berechnen, nicht ausrechnen, sondern konkret damit rechnen. Der bekannte Kardinal Henry Newman sagte einmal, ich rechne lieber 1000 Mal mit dem Kommen des Herrn und er kommt nicht, als dass ich einmal nicht mit seinem Kommen rechne und dann ist er da. Das ist der springende Punkt. Nicht ausrechnen, aber damit rechnen. Der Herr kann ja heute, vielleicht nicht für alle, aber für dich kommen, zum Beispiel durch den Tod. Rechnest du mit seinem Kommen? Wer mit Christi, Jesu Wiederkunft, seinem Kommen rechnet, wer damit lebt, wer damit umgeht, ihn das Tag für Tag eigentlich beschäftigt, wer darauf ausgerichtet ist, der kann nicht mehr in den Tag hineinleben wie eine Schnecke. Oh, wie so ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt und sagt, interessiert mich alles nicht. Prüfe dich einmal, ob du nicht in den Tag hineinlebst, wie ein Blindgänger in Sachen Wiederkunft. Wer mit der Wiederkunft Jesu rechnet, der wird befolgen, was der Herr sagt. Handelt, bis ich wiederkomme. Handelt. Wirket, solange des Tages, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Und handeln, bis er wiederkommt, heißt unter anderem nicht nur, aber ganz zentral, seinen Missionsbefehl befolgen. Wir haben als Christen den Auftrag in dieser Welt, seine Zeugen zu sein. Da, wo uns der Herr hingestellt hat. Wir haben den Auftrag, sein Wort zu verbreiten. Handelt, bis ich wiederkomme. Und dann lebt nach meinem Wort. Nehmt die Bibel doch bitteschön nicht nur als ein Lesebuch, sondern auch als ein Lebebuch. Es gibt viel christliche Theorie, gute Theoretiker. Aber ihr Leben spricht dagegen. Handeln, rechnen, wirken. Jesus nachfolgen. Nicht von Nachfolge reden. Das tut jeder Christ. Das tun auch Liberale. Das tun auch Sektierer. Reden wir doch nicht nur von Nachfolge. Folgen wir doch dem Herrn tatsächlich nach. Und kaufen die Zeit, die er uns noch schenkt. Die kann sehr kurz sein. Kaufen wir doch die Zeit aus für die Ewigkeit. Apostel Paulus mahnt einmal, trachten nicht nach dem, was auf Erden ist, trachten nach dem, was droben ist. Wo sind unsere Blicke hingerichtet? Wo ist unser Herz hingerichtet? Aufs Irdische, aufs Diesseits, auf hier und jetzt? Oder auf das, was droben ist? Auf den Herrn und sein Kommen? Deshalb mahnt er auch, seid wachsam. Seid wachsam. Mit seinem Kommen rechnen heißt auch wachsam sein und der Heiligung Raum geben, der Heiligung nachjagen. Wer wachsam ist, wer mit Jesu Wiederkunft rechnet, nicht berechnet, rechnet, bereitet sich auf die Begegnung mit ihm vor, so wie die Braut auf den Hochzeitstag. Und dazu gehört eine gewisse Sehnsucht, ein sehnsüchtiges Erwarten. Und jetzt frage ich dich, wartest du wirklich auf Jesus? Ich will jetzt nicht wissen, dass du von redest, sondern in deinem Herzen, in deinem Innern wartest du auf Jesus. Und kannst du aufrichtig in Herzens beten, Herr Jesus, komme bald, nach Möglichkeit noch heute. Oder sagst du, wie es im Lied von Sie bald heißt, sie beten laut, ach Herr, komm wieder und denken leise, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ich habe noch so viel vor. Hab doch nächstes Jahr schon die Urlaubsreise geplant. Da kann doch nicht eine Wiederkunft dazwischen kommen. Das wäre ja furchtbar. Oder wir bauen doch übernächstes Jahr ein neues Haus. Da kann doch nicht die Wiederkunft, da können wir ja nicht mal einziehen. Also lieber hier einziehen, als oben einziehen. Vielleicht haben wir sonstige Pläne und denken, also das möchte ich doch noch erreichen und das möchte ich junge Leute sagen. Also ich möchte unbedingt vorher noch heiraten. Ist ja schön, dafür heiraten ist ja nichts Schlechtes, aber Herr, komm bitte erst, wenn ich mal so meine silberne Hochzeit gefeiert habe. Dann von mir aus. Die Wiederkunft oder das Rechnen mit der Wiederkunft des Herrn fordert uns mächtig heraus. Und zwar ganz und vor allem anderen. Stellt die Frage nach unserer Liebe zu Jesus. Da können wir uns prüfen. Wer liebt, wartet auf den Geliebten. So einfach ist die Rechnung. Vorhin die Braut erwähnt, die wartet auf den Tag der Hochzeit. Die wartet auf ihren Bräutigam, bis er endlich an der Haustür steht mit der weißen Kutsche. Hier wird unsere Liebe nach Jesus hinterfragt. Ob wir, wie schon gesagt, irdisch oder himmlisch gesinnt sind. Zeit- oder ewigkeitsbezogen. Entschuldigung. Ob wir auf ihn warten, weil wir ihn lieben, oder in anderen Dingen mehr verankert sind und deshalb Jesus eher an den Rand stellen, eher in den Hintergrund rücken. Hier kann sich jeder selber prüfen. Hier muss sich jeder selber prüfen. Hier kann keiner für den anderen reden. Und wir sehen auch nicht in das Herz des anderen. Das weißt du allein, wie deine Beziehung zu Jesus ist und ob du Sehnsucht nach seinem Kommen hast, ob du ihn liebst und auf ihn wartest und von Herzen sagen kannst, komme bitte bald, Herr Jesu. Und dann das Dritte, der Grund seines Kommens. Eigenartig, was hier gesagt wird oder geschrieben wird in diesem Vers. Weil eure Erlösung naht. Weil eure Erlösung naht. Jetzt kommt das Wässerle. Vielen Dank. Das ist nicht schlecht. Ja. Da sagt uns die Bibel deutlich, Jesus kommt zur Erlösung. Da muss doch jeder Bibelleser wach werden und sagen, Moment, da hat sich irgendwie der Lukas verschrieben. Da hat er irgendwie bei der Abfassung des Evangeliums, ist ihm ein Fehler unterlaufen. Jesus kommt doch nicht zur Erlösung. Die Erlösung ist doch geschehen. Bei seinem ersten Kommen in diese Welt, vor 2000 Jahren oder über 2000 inzwischen, da hat er doch auf dem Hügel Golgatha, auf der Müllkippe außerhalb von Jerusalem, hat er doch die Erlösung der Welt vollbracht, als er hinausschrie in die Nacht, es ist vollbracht. Damals am Fluchholz des Kreuzes, es ist vollbracht. Dort hat doch Jesus, der Heiland, Gott mit der Welt und die Welt mit Gott versöhnt. Den Fluch von uns abgewandt, indem er für uns zum Fluch wurde. Dort hat er doch das Zornesfeuer ausgelöscht, ausgetreten förmlich. Und die Anklageschrift, wie die Bibel sagt, der Schuldbrief, die Anklageschrift, die uns anklagt, hat er doch dort zerrissen, ans Kreuz genagelt. Die Tür zum Himmel geöffnet, zum Gnadenthron. Was soll denn das? Die Erlösung ist doch vollbracht. Er hat uns doch ewiges Heil erworben. Und das Siegel auf sein vollbrachtes Erlöserwerk, die Auferstehung ist doch geschehen. Das ist doch Vergangenheit, das ist doch passiert. Warum dann noch Erlösung? Nun, der Grund seines Kommens, nämlich zur Erlösung, wir sollen als Christen, wir sollen werden, was wir sind. Denn wir sind noch nicht, was wir werden. Sind wir noch nicht. Johannes drückt es in seinem ersten Brief so aus. Wir sind schon Gottes Kinder. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn er unser Herr und Heiland ist, dann sind wir Gottes Kinder. Und damit auch Erben des ewigen Reichs. Aber dann sagt Johannes, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hättest du jetzt den Mut aufzustehen und zu sagen, ich bin Jesus gleich? Rundum, in allem und jedem, meinem Denken, Fühlen, Handeln, in meinem ganzen Leben, ich bin wie Jesus. Punkt. In Spyrl heißt es, lass mich sein wie Jesus. Und was der Apostel Johannes auch schreibt, sehen wir ihn jetzt wirklich, wie er ist, seiner ganzen strahlenden Herrlichkeit? Ist doch noch nicht der Fall. Wir sind doch noch nicht ihm gleich und wir sehen ihn doch noch nicht in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Wir werden doch jeden Tag schuldig. Wir stecken doch noch in unserem sündigen Fleisch drin. Wie viel sieht man von der Jesus-Art denn an uns? An dir, an mir? Sieht man nur noch reine, makellose Jesus-Art oder nicht auch oft unsere Eigenarten? Wir sind noch nicht ihm gleich. Aber wir sollen es werden. Und deshalb seufzen Gottes Kinder unter diesem noch nicht. Kennst du dieses Seufzen? Dieses Leiden letztlich an dir selbst. Ich bin nicht, wie ich sein sollte. Ich wäre gerne anders. Ja, wie? Wie Jesus als Christ. Und ich stelle immer wieder fest, mein Dickschädel, mein Beleidigtsein, meine Ehrenkäsigkeit, mein Gekränktsein und. Ich leide an mir selbst. Ich leide unter diesem noch nicht und sehne mich nach Befreiung, nach endgültiger Befreiung. Oder, mit unserem Text gesagt, nach endgültiger Erlösung. Erlösung auch von mir selbst, von dem, was nur vom Alten an mir haftet. Und deshalb sehne ich mich nach seinem Kommen. Und wenn er kommt, dann wird er die Seinen erlösen, sagt die Bibel, von ihrem todverfallenen Leibe. Dann wird er unseren nichtigen Leib, so schreibt Paulus an die Philipper, unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Gleich werde? Ist unser Leib jetzt so wie der Auferstehungsleib von Jesus? Hallo? Sowas, das wäre ja totale Spinnerei. Aber wir sollen es werden. Der sei unser Leib, seinem verherrlichten Leibe gleich macht. Und dann schreibt Paulus, wenn das soweit ist, aber erst dann werden wird die Zeit der Leiden nichts mehr ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das ist alles noch nicht. Das ist Zukunftsmusik. Aber Zukunftsmusik, die ganz todsicher in Erfüllung geht. Wer wollte da nicht aufschreien und sagen, komme bald, Herr Jesu. Ich sehne mich nach dieser endgültigen Erlösung. Und Jesus kommt wieder. Ja, er kommt wieder. Er kommt zur Erlösung, zur endgültigen, für die Seinen. Und da passt dann auch der 126. Psalm bestens dazu. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Er kommt zur Heimholung seiner Braut. Und holt sie heim und holt sie ab. Dorthin, wo er dann Gott selbst abwischen wird, alle Tränen von ihren Augen. Wie viel wird geweint in dieser Welt? Wie viel wird auch geweint in der Christenheit, in der Gemeinde? Wir haben vorhin von einem verfolgten Bruder, ich denke, dass in der Gefängnismauern und in Straflagern viel geweint wird, aber nicht nur dort, auch außerhalb. Jemand sagte einmal etwas, ja, nicht spöttisch, aber ein bisschen ulkig, es ist gut, dass wir weinen als Christen. Gott hätte ja sonst gar nichts zu tun mit dem Abwischen der Tränen. Er wird alle Tränen abwischen, wenn du weinst, wenn du Stunden der Trauer, des Leids empfindest. Freu dich auf den Tag, wo du ihm, deinem himmlischen Vater, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, auf dem Schoß sitzt und er wischt deine Tränen ab, wie die Mutter mit dem weinenden Kind. Die Bibel sagt, er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Dann wird kein Leid, kein Geschrei, keine Not, keine Krankheit, kein Tod, all das, was uns hier noch so anhaftet und zu schaffen macht, wird es in alle Ewigkeit nicht mehr geben. Aber damit nicht genug. Jesus sagt, und dann werde ich alles neu machen. Alles neu machen. Wir jammern doch und klagen doch unter dem alten, dem gefallenen Planeten. Ja, die Welt ist in eine Dunkelheit versunken. Der Sündenfall hat ja nicht aufgehört. Der wird ja immer schlimmer. Das geht ja immer tiefer runter. Es wird immer dunkler. Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker. Und diese Dunkelheit wird nicht abnehmen. Erst wenn er kommt. Und wenn er einmal alles neu machen wird, so sagt er selber, darauf können wir uns doch freuen. Dieses alles übersteigt doch unser Denkvermögen, unsere Vorstellungskraft. Wenn Gott alles sagt, meint er alles. Der Erlöser kommt, ja, er kommt, das ist sicher. Und er wird seine Herde nach Hause holen. Er wird uns dorthin bringen, wonach wir uns, wenn wir ihn lieben, tatsächlich sehnen. In den Himmel, in sein ewiges Reich, wo all das, um es noch einmal zu sagen, was uns hier zu schaffen macht und anhaftet, nie mehr sein wird. Kannst du dich darauf freuen? Kannst du dich darauf freuen, auf den Tag, an dem der Erlöser kommt? Dann kann ich nur sagen, wenn nicht, dann ab heute, Kopf hoch, der Erlöser kommt. Und sein Friede, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in ihm, unserem Herrn Jesus Christus, zum ewigen Leben. Amen. Jetzt steht auf meinem schlauen Zettel Gebetsgemeinschaft, das wollen wir noch machen. Wer noch beten möchte, darf gerne noch beten. Ich werde dann schließen.
Amen.
Amen. Danke, Herr, für diese wundervolle Verheißung, die du uns gibst, dass du wiederkommst, dass wir auf dich warten dürfen. Bitte dich, Herr, dass du wirklich uns auch wach und dass du uns hilfst, wirklich unser Leben so zu gestalten, dass es dich erwartet.
Amen.
Und Herr Jesus, wenn unsere Herzen noch geteilt sind, an dir hängen, aber auch an anderen Dingen hängen, dann löse du uns, zieh uns ganz weg von allem irdisch Vergänglichen, dass wir dich über alles lieben und uns nach deinem Kommen wirklich sehnen. Herr, lass uns dankbar sein für alles, was du uns schenkst und gibst, aber lass uns nach dem trachten, was droben ist. Dort, wo wir einmal ewig sein dürfen bei dir. Und lieber Herr, du schenkst uns wieder einmal mehr eine Advents- und Weihnachtszeit im Frieden. Wir sehen viele Brüder und Schwestern in dieser Welt, die nicht in diesem Frieden leben. Sei es durch Verfolgung, sei es Kriegssituationen. Aber ich bitte dich für alle deine Kinder auf dem ganzen Erdkreis. Lass bei allen, auch bei uns, recht Weihnachten werden. Herr, dass wir nicht uns von den äußeren Dingen ablenken lassen, sondern dass die Freude an dir, unserem Herrn, uns je länger, je mehr erfüllt und unsere Kraft und Stärke ist. Und über allem danken wir dir, Herr, dass wir deinem großen Advent entgegengehen. Und wir können dich nur bitten und wollen dich bitten, komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. Amen.